Stellen wir uns vor, das ist ein Modell. Jerusalem hat im ersten Jahrhundert mehr als 40'000 Einwohner. Und an drei Wallfahrtsfesten pro Jahr, Pessach, Shavuot und Sukkot, kommen alle männlichen Israeliten, die müssen und alle anderen dürfen. Also die schon Bar Mitzwa hatten, die schon erwachsen sind, im Glauben, die werden dort erwartet. Und dann kommen also dort etwa 170'000 Pilger dazu. Und die zelteln rundum auf den Hügeln von Jerusalem. Wer schon mal in Jerusalem war, der macht einen Fehler nicht mehr, den er vielleicht zuerst mal gemacht hat. Haben wir gemacht. He? Wir haben gedacht, A nach B brauchen wir etwa so viel Zeit, tipptopp. Aber die Topografie war irgendwie nicht einzeichnet gewesen. Können wir uns das Davos nicht vorstellen, was so flach ist. Aber es geht auf und ab und auf und ab und braucht immer mehr Zeit, als man denkt. Also es herrscht eine Stimmung dort vor 2000 Jahren wie am Paleo-Festival in Nyon oder am Open Air in Frauenfeld oder vielleicht wie heute Abend am WM-Final. Falls die Leute noch Stimme haben. Genau. Und das Mal wird das Shavuot, das sogenannte Wochenfest, gefeiert. Wir lesen, dass Juden aus aller Welt, nicht nur aus den umliegenden Ländern, nach Jerusalem kommen, um dort mitzufeiern. Und was feiern sie an Shavuot? Sie feiern nämlich das, was noch einmal 1345 Jahre früher am Sinai ist geschehen. Gott hat ihnen dort quasi ihre Verfassung gegeben. Die Weisung heisst es. Der Luther und andere übersetzen es meistens mit das Gesetz. Die Tora, haben sie bekommen, die ersten fünf Bücher von Mose nachher. Umschließt das. Und sie feiern den Bund, der ist geschlossen wurde und der ewig gültig wird sein. Und dann jetzt aus unserer Perspektive, 2000 Jahre, oh ja, das wäre noch der Mose gewesen, genau, dann am Sinai. Und jetzt eben feiern sie zum ersten Mal Pfingsten. Aus unserer Perspektive 2000 Jahre. Und jetzt zu dem Pfingsten, es werden zwei Zahlen genannt in der Bibel. Die eine Zahl ist 120. Also 120 an Jesus gläubige Menschen versammeln sich dort und feiern mit etwa über 200'000 anderen, die Jesus noch nicht kennen. Einfach so, dass wir das Setting haben. Und dann am Ende des Tages nehmen etwa 3'000 Menschen das Wort, das der Petrus verkündet, an. Sie bekehren sich, sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie lassen sich taufen. Alles sind Juden, die 3'000 denn. Und jetzt noch schnell auf Davoser Verhältnis, sonst denkt man so, ja, 2'000 Jahre Jerusalem, was hat das mit mir zu tun, was hat das mit uns zu tun? Gut, Promenade, verkehrsfreie Promenade. Sagen wir, 8 Leute von uns als Helse mit Davos wären am Stand und würden reden mit den Leuten. Und alle, was wollen wir sagen, 14'000 Einwohner von der Landschaft Davos, von unterst bis dort hinten, laufen irgendwann am Stand vorbei. Und die 8, die geben alles am Stand. Und am Ende des Tages würden sich 210 Personen für Jesus entscheiden. Also, wenn das Davos würde passieren an einem Tag, würde das auffallen. Und wenn sich die 3'000 dort dann in Jerusalem also umwenden und ein neues Leben anfangen, dann fällt das auf. Was macht das Shavuot noch besonders oder außergewöhnlich? Die Ausgießung vom Heiligen Geist. Wir hatten letzten Sonntag Pfingsten, die das erste Mal auf eine grössere Gruppe ausgegossen wird. Im Alten Bund war es meistens auf eine Person gewesen. Oder mal auf einen, der in der Stiftshütte ganz kulturell tätig ist und Kunst hat gemacht. Oder auf ein paar Leviten oder so. Aber nie einfach so über eine grössere Gruppe, wie es da geschieht. Das Pfingstfest gilt als die Gründung der Gemeinde, der Ekklesia, der Herausgerufenen. Und jetzt sagen wir manchmal schon, ja, Pfingsten, das ist die Geburtsstunde der Kirche. Ist nicht falsch, aber wir einfach da denken, als erstes ist es eine innere jüdische Erweckung, weil 3'000 jüdische Menschen nehmen Jesus oder auf Hebräisch Jeshua als ihren Messias, an. Und was ist unabsonderlich? Der ehemals ängstliche, lügnende, ja, ich gebe es zu, es ist KI, Petrus, Ich habe gesagt, es ist so eine sture Versammlung. Ich sagte, bitte noch ein bisschen Kinder, es soll ein bisschen fröhlich sein. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Was da die Luftballone noch weiss, keine Ahnung, vor 2000 Jahren. Aber es ist fröhlich. Es ist Pfingsten. Und der Petrus, der 7 Wochen vorher noch kein Wort hat über die Lippen gebracht, weil sie Jesus verleugnet hat, steht her und hält die Predigt seines bisherigen Lebens, kann man sagen. Und heute schauen wir eine bestimmte Aussage von Petrus an. Er erklärt den Interessierten dann nämlich, was es mit dem Geschehen da auf sich hat. Und er zitiert in seiner Textlesung, die er dort hat, aus dem Prophet Joel. Ich lese jetzt aus Apostelgeschichte 2, Verse 15 bis 17. Und dort heisst es, oder leset doch gerade mit, die, was können lesen, finde das immer so motivierend. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die 3. Stunde des Tages, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in diesen letzten Tagen spricht Gott, da will ich, und dann geht es natürlich erst recht los. Und mir ist einfach, als ich den Text wieder gelesen habe, aufgefallen, dass sie das unterstrichen, in diesen letzten Tagen häufig überlesen. Weil es geht doch um Pfingsten, es geht um den Heiligen Geist, es geht darum, dass die Leute Jesus kennenlernen. Was hat das da mit diesen letzten Tagen auf sich? Der Begriff, der steht in Gefahr, überlesen zu werden. Vielleicht, Klammern auf, hast du dich ganz fest im letzten Jahr mit diesen letzten Tagen beschäftigt. Du denkst, nein, jetzt nicht, schon wieder am Sonntag über das auch noch. Aber ich finde, eigentlich kann man gar nicht genug zwischengängig wieder über diese letzten Tage reden. Weil das betrifft uns. Heute, hier und jetzt und bis Jesus wiederkommt. Und eben darum sage ich es, vielleicht hast du es ein bisschen hier oben, auf verschiedensten Kanälen und von verschiedenen Leuten rückt seit der letzten Pandemie, im Ukraine-Krieg und Geschehen in Nahost ein Thema wieder in Fokus. Wir sagen nicht die letzten Tage oder selten, wir reden von der sogenannten Endzeit. Also wir können zum Snack übergehen. Man liest auf verschiedenen Kanälen von Totalitarismus, zunehmender Überwachung, am Antichrist, von Einschränkungen, von Beschneidung der Menschenrechte, zunehmender Verfolgung und so weiter und so fort. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in all diesen Deutungsversuchen von all diesen Experten und Expertinnen, dass wir ertrinken können. Und dann ist eine Gefahr da, dass man sagt, wisst ihr was, ich overload, ich mag gar nicht mehr hören. Das ist die eine Sache. Und die anderen, die verlieren sich drin und tun nur noch auf das. In einer Zeit geschieht das jetzt für uns heute, wo die westlichen Demokratien an ihre Grenzen kommen. Warum? Weil sie nicht mehr so funktionieren, wie wir es gewohnt sind, seit, sagen wir, ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg, wo sich das so wieder entspannt hat, wo wir aufschnaufen können. So seit 1946 ist es eigentlich klar, wie es läuft von der Siegermacht her. Und plötzlich, in unseren Tagen, merken wir, es ist brüchiger, als wir denken. Das Eis ist dünner, als wir denken. Und Ordnungen, die Gold haben, die von Menschen gemacht sind, gelten nicht mehr. Was macht das mit uns? Was macht das mit der Welt? Und wir versuchen heute eine Verbindung herzustellen zu dem, was der Petrus dann predigt hat und was viele in diesen Tagen fühlen, spüren, erleben, sich vielleicht auch fragen. Und wir merken dann vielleicht, dass das Geschehen an diesem Schavuot dann vor knapp 2000 Jahren eben durchaus etwas mit uns zu tun hat. Als erstes hat es dort eine grosse Konfusion gegeben. Die einen machen sich nämlich lächerlich darüber. Und das sind die Gruppen, die sich abgewendet haben beim nächsten Bild. Und sie sagen, diese Leute sind einfach nur betrunken. Und sie nerven sich, dass da niemand für Ordnung schaut. Und was soll das wieder überhaupt? Und jetzt haben wir doch den Jesus endlich weg. Und jetzt geht es dann noch wieder weiter. Diese sind einfach nur betrunken. Es wird geurteilt. Das sind die einen. Und andere hören Petrus ganz genau zu, bei dem, was er sagt, und entscheiden sich danach, der Erfüllung der Schrift zu glauben. Vers 37, als die Leute das hörten, waren sie von dieser Botschaft tief betroffen. Sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Und die haben sich vorgestellt, wie wäre das, wenn wir verkehrsfreie Promenade haben und da, wo sie kommen, und gestern sagen, was sollen wir tun? Wir reden mehr von dem Jesus. Der hat etwas, was wir noch nicht haben. Nach dem sehnen wir uns doch eigentlich, oder? Hoffentlich, gehen wieder. Dann kommen wir darauf zurück. Und himmlischer Vater, wir danken dir, dass du der bist, der seine Geschichte weiterschreibt. Du hast sie gestartet, bevor wir existiert haben, bevor wir irgendwie mit unserer Logik nachkommen konnten, mit unserem Verstand, mit unseren Gefühlen. Und du wirst sie weiterschreiben bis dorthin, wo du es willst, dass es geht. Bis zu deinem Ziel. Und ich danke dir, dass du das nicht einfach alleine machst und uns wegspickst nach ein paar Sachen, nach ein paar Situationen, wo wir uns nicht so verhalten haben, wie wir vielleicht sollten oder meinen, dass wir sollten, sondern dass du uns gerne wieder einladest und deine Geschichte mit uns Menschen schreibst. Das fasziniert mich, gerne wieder, das begeistert mich. Schenke uns, dass wir uns reinnehmen heute Abend. Hilf uns, dass wir nicht nur denken, ja, das war dann gewesen, und es wäre schön, ein bisschen, so im Sinne von Scheibe nach Heiliger Geist, ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Kraft, das würde ich so nehmen, aber alles andere interessiert mich nicht. Hilf uns, dass wir uns entsetzen, im besten Sinn vom Wort. Und wir wissen, dass es nichts bringt, wenn wir es aus uns machen. Darum, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns neu erfüllst. Vielleicht zum ersten Mal so ganz richtig. Und danke, Jesus, dass du jeden Tag mit uns bist, bis ans Ende dieser Zeit, wo wir heute noch drinnen sind und darüber aus. Weil dich willkommen heißen, du weniger Gott. Amen. 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 Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schauen wir darauf, welche Verse aus dem Buch Joel der Petrus dann an Pfingsten in Jerusalem für seine Predigt als Textlesung nimmt. Kapitel 3, 1 bis 5. Es kommt die Zeit, da werde ich meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Männer und Frauen werden dann zu Propheten. Alte und Junge haben Träume und Visionen. Sogar über die Knechte und Mägde, also über Sklaven, würde man heute vielleicht auch sagen, werde ich zu jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Amen. Das heisst, so wie dann die Jünger sie unterwegs waren, sie hatten ihre Bibel gehabt, das war unser sogenannter Alter Testament. Also wenn sie eine Bibellesung hatten, haben sie immer aus dem Ersten Testament eine Lesung gehabt. Und ich habe also für heute, es ist so ein bisschen ambitioniert, ich gebe es zu diesem Thema, aber so drei Punkte oder drei Fragen. Und das soll so ein bisschen wie ein Anstoss sein. Und vielleicht gehen wir heute heim oder hoffentlich und lesen die Predigt von Petrus noch einmal in Apostelgeschichte 2, ab Vers 14 und gehen dort noch ein bisschen weiter. Oder vielleicht bei diesem anderen Vers, wo wir sagen, da möchte ich noch ein bisschen graben, da möchte ich noch ein bisschen tiefer kommen. Und die drei Punkte, das wären so ein bisschen erstens, und ich möchte noch sagen, es gilt auch hier zu diesem Thema Endzeit, alles ist Stückwerk. 1. Korinther 13, 9. Also erstens, wann beginnt oder seit wann leben wir in der Endzeit? Das führt manchmal zu vielen Spaltungen. Wenn wir die Geschichte anschauen, ist unglaublich. Eine Frage, wo man jetzt sagen muss, ist sie wirklich sogar heilsrelevant? Vielleicht nicht einmal unbedingt. Zweitens, was gilt, was erwartet uns in diesen letzten Tagen? Und drittens, woraufhin spitzt sich die Endzeit zu? Wohin zielt die Endzeit? Und die erste Frage, die ist eigentlich ganz leicht beantwortet, man heisst schon fast. Erstens, seit Pfingsten leben wir in diesen letzten Tagen. Weil der Petrus nimmt das und sagt, das ist das, was Joel darauf hinweist. Es hat sich noch nicht alles erfüllt, was Joel dort schreibt, aber es hat angefangen. Von der Zeit, die kommen wird, von den letzten Tagen, je nach Übersetzung heisst das irgendwie so. Und der Petrus schließt seine Lesung ab mit dem Hinweis, was in diesen letzten Tagen zu tun ist, um gerettet zu werden. Apostelgeschichte 2, 21. Aber alle, die sich zu mir bekennen und meinen Namen anrufen, sagt Gott, werden gerettet werden. Das ist das Ziel. Und dort war der Start. Mit dem uns geläufigen Begriff, man hat schon gesagt, Endzeit sind also die Tage gemeint, jene Tage, diese letzten Tage, und sie führen hin auf den großen und herrlichen Tag des Herrn, heisst es. Und jetzt finde ich es so wesentlich und auch beruhigend, dass wir um diesen Zusammenhang wissen, wie die Welt am Durchdrehen ist und wir nicht mit durchdrehen wollen. Dass wir es ein bisschen einordnen können, dass wir einen Halt haben. Ich hatte jetzt fast gesagt, und je mehr Sicherheit, die wir haben, desto mehr können wir dann freelancen auf dem Davoser See. Je mehr, dass man es im Griff hat, wie die einen das haben, oder auf dem Eis oder wo immer, desto mehr können wir ja näher das, was Gott an Kreativität uns gelegt hat, das auch brauchen. Aber wenn wir es nicht von der Pike auf haben, nicht aus dem Wort gründen, dann werden wir irgendwo einfach abspeisen. Und das ist schon x-mal passiert. Und da ist niemand gefeit davor. Jesus sagt selber. Es ist wichtig, dass wir die biblischen Stellen kennen, um nicht in einen Strudel aus Angst und Panik einerseits geraten und uns aber die auch nicht so in eine Cloud, hätte ich fast gesagt, aus Gleichgültigkeit und Ignoranz zu isolieren, abzudriften und weltfremd zu werden. Auch das gibt. Im Neuen Testament gibt es noch mehrere Stellen über diese letzten Tage. Zum Beispiel 2. Timotheus 3. Übrigens, ich habe nicht den Anspruch, dass ihr all die Bibelverse, die heute kommen, auswendig könnt und auch noch im Köcher habt. Wenn es euch interessiert, entweder hört es noch nachher oder könnt mich auch fragen. Aber wir nehmen einfach mit, was ist, oder vielleicht habt ihr ein oder andere Bibel oder das Handy dabei. Also 2. Timotheus 3, dort geht es auch darum, in diesem Kapitel, im Hebräer 1, im Jakobus 5. Immer wieder ist drin die Rede von diesen letzten Tagen oder in diesen letzten Tagen. Und wir können für diese letzten Tage ganz einfach den Begriff, wie schon gesagt, Endzeit verwenden. Bemerkenswert, Endzeit und dort wird er dann fast ausschließlich negativ verwendet, kommt auch in weltlichen Medien gäng wie mehr vor, könnte man sagen, wenn man es schaut. Oder sagen wir es so, dank der Digitalisierung können wir je länger, je mehr. Mit so Begriffen können wir aufsehen und müssen uns damit auseinandersetzen. Nur 2 Beispiele aus den säkularen Medien. Ich hatte zuerst 4, aber dachte, es geht ja nicht um das. Aber so 2 finde ich gleich noch spannend. 2023, der Dagi, der doch eigentlich schon so eine Grösse ist, in einem grossen Artikel über Zitat Weltuntergangsszenarien. Da schreibt er sie dort, die Erde selbst birgt enorme Risiken, die das Leben auf einen Schlag verändern können. Der Ausbruch eines Supervulkans, wie beispielsweise im Yellowstone-Nationalpark, würde gigantische Mengen Asche und Gase in die Stratosphäre schleudern. Dies würde zu einer jahrelangen globalen Verdunklung, vulkanischer Winter und massiven Klimaveränderungen führen, die kaum eine Ernte zuließen. Das ist quasi der Einstieg. Und dann kommt eine ganze Liste von Sachen, die zu Weltuntergang führen können. Rein, ohne dass von außen etwas kommt, rein nur, wie einfach die Welt da so läuft, wie sie läuft. Oder das aktuelle Beispiel, vorletzten Mittwoch, vielleicht habt ihr es auch gehört, es kommt allbot in den Nachrichten wieder, der Elon Musk, Milliardär, Begründer und Besitzer von SpaceX, will an die Börse. Und sie ändern sogar die Regeln von der Börse, ändern, dass er dann ja der amerikanische Börse ist und nicht plötzlich sonst an einem Ort ging. Das ist unglaublich, wie Geld da wieder einfach einen Einfluss hat. Das ist auch dann ein Nebeneffekt. Und dann heisst es im Börsenprospekt offiziell, steht, dass die Menschheit nicht dasselbe Schicksal erleiden solle wie früher die Dinosaurier und dass daher neben der Erde eine zweite Option nötig sei, da die Erde untergehen oder zerstört werden könnte. Zitat Ende. Das schreibt der Elon Musk in seinem Börsenprospekt, wenn du dort Aktien kaufen willst. Und der Beste ist noch, in diesen Fonds, wo das wird sein, werden Leute zu Aktionären von dem, die gar nicht solche Aktien kaufen. Das wäre dann etwas anderes. Aber um das geht es nicht. Aber einfach, denkt, ich bin so froh und so dankbar, dass wir als Christen nicht nur eingeladen sind, sondern aufgefordert sind, keine Angst müssen zu haben vor dem, was noch kommt. Ich weiß nicht, wie das unter euch Jungen sagen, gibt es da so ein bisschen, oder die sich noch jung fühlen, ist. Ist das so eine Aufbruchstimmung wie nach dem Zweiten Weltkrieg in den 60er, 70er Jahren, in der vorherigen Generation? Gibt es das oder ist das eher manchmal so ein bisschen, wo führt das noch her? Die sind dort näher am Puls. Aber einfach, wenn wir Gott kennen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind oder wo wir mit Jesus unterwegs sind, dort gibt es Hoffnung. Und das ist unsere Botschaft. In diesen letzten Tagen, ab Pfingsten bis Christus kommt, ich sage das vielleicht etwa 5-6 Mal heute. Und wenn wir alles vergessen haben, das wollen wir nicht vergessen. Weil Gott ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Erhalter und er ist der Vollender von dieser Welt. Also er ist in Kontrolle und er wird bei allem das letzte Wort haben. Und wenn wir das wissen und wenn wir das glauben, können wir doch einfach wieder durchschnaufen. Was auch immer noch mal geschehen in unserer Generation. Also der erste Punkt, den wir heute mit einem biblischen Überblick über die sogenannte Endzeit, weil klar ist der Anfang. Und nach der Stelle im Joel und Apostelgeschichte 2 können wir mit Sicherheit sagen, nicht der Ausbruch von irgendeiner Pandemie, nicht irgendein Weltkrieg, nicht irgendein Erbe, was auch immer, ist der Beginn der Endzeit und nicht irgendeine Gemeinde, die sich irgendwie nennt und sagt, jetzt geschätzte, sondern dort, wie es Gott positiv hat wollen. Und je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, hat Endzeit so einen negativen Touch. Ich mache mich das noch besinnen. Also dort, Helsing jetzt Münzigen, es hat so ein paar, die ältere Generation, die haben so etwas verbreitet. Das ist so, es ist fast clandestin und mystisch gewesen. Und ich wollte wissen, aber ich habe gewusst, irgendetwas ist gefährlich. Das fackt nicht. Als ich so ganz jung war, dachte ich, das ist eigentlich schade. Weil das hat gefackt, da, ab Pfingsten. Und dort, wo wir mit Jesus unterwegs sind, dort fackt es immer wieder. Nebst dem anderen Ohren. Das Pfingstfest im Jahr 33 ist quasi der Startschuss, könnte man sagen. Und worauf steuern wir zu? Ich habe schon gesagt, die drei Punkte, die greifen natürlich ineinander rein. Es ist nicht, dann hat es angefangen, das erwartet uns und woher er führt. Es geht ja ineinander rein. Es geht auf die Wiederkunft des Herrn, Jakobus 5,7, auf den großen Tag Gottes, 2. Petrus 3,12, auf den Tag, an dem ich deine Feinde hinlege als Schemel deiner Füße, das Psalmwort, das der Hebräerbrief aufnimmt, und auf den Tag des Gerichts, 2. Petrus 3,7. Aber es heisst nie, es geht auf den Untergang der Welt zu. Das ist nicht biblisch und das kommt nicht von Gott. Und wir sind heute zwar zeitmässig, chronologisch schon weiter als der Petrus und seine Jünger dann, aber wir leben genau noch wie sie in dieser letzten Zeit. Und bezüglich den letzten Tagen schreibt der Petrus in seinem zweiten Brief noch etwas ganz Wesentliches. Ist vielleicht auch gut für uns, aber manchmal so ungeduldig sind. Eben 24/7, ich habe der Nacht noch Bestellung aufgegeben und im besten Fall am nächsten Tag ist es schon da. Express sogar am gleichen Tag noch. Nachtschicht und so weiter, ist alles eine Frage des Preises. Es ist ja unglaublich, was da läuft. Wenn man vergleicht noch vor 50, 60 Jahren. Wann war zuvor noch der erste Kühlschrank gewesen? Das ist noch nicht so lange her. Meine Lieben, eines dürfte dabei nicht, gut 60 Jahre sind schon, je nachdem, eine lange Zeit, Entschuldigung, gebe es zu. Aber wenn man älter wird und wenn man so einen Schritt zurück macht, dann denkt man, 60 Jahre ist nicht so viel. Meine Lieben, eines dürft ihr dabei nicht übersehen, schrieb der Petrus, beim Herrn gilt ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Und jetzt kommt der Satz, den wir schon kennen. Ein Tag ist für ihn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Und jetzt gibt es schon hier wieder Leute, die sagen, also, rechne. Und ich glaube, dann haben wir auch den Sinn gerade nicht von dem. Sondern es zeigt einfach, dass Gott über Raum und Zeit steht. Und dass er nicht nur Chronos hat, die ablaufende Zeit, sondern dass er im Kairos lebt. Dort, wo Gott ist, da ist es erfüllt. Und das spielt die Zeit, die wir so kennen. Und wo wir so denken, was auch immer, je nachdem, auf dem Zahnarztstuhl oder im Europapark ist es ein bisschen anders. Aber einfach, es läuft so ab, es geht vorbei. Der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen. Ja, wenn geschätzt endlich, warum ist noch nicht passiert? Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Also alle Völker, alle Kulturen sollen die Möglichkeit haben, von dieser Botschaft zu hören. Gott hat also auch eine andere Zeitrechnung als wir. Für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein einziger Tag. Und B, Gott hat eine andere Perspektive als wir. Heute meinen viele ja, dass alles, was wir über die Endzeit lesen, noch vor uns liegt. Also unsere Zukunft. Das wäre so eine futuristische Sicht von der Eschatologie. Aber wenn man die Ganzheit von diesen Texten über diese letzten Tage anschaut, dann stellen wir fest, dass es durchaus sein kann, dass einiges von dem, was dort genannt wird, schon passiert ist, sogar in der Vergangenheit schon liegt. Und anderes passiert vor unseren Augen. Und wird vielleicht unserer Generation noch geschehen. Zu was ruft Jesus immer wieder auf? Seid wachsam. Seid nüchtern. Das ist das, was wir dazu tun können. Über das Deuten und nicht zu interpretieren, das dürfen wir auch. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Fazit zu dem ersten Punkt. Hüten wir uns vor einer sogenannten Zeitungsexegese oder einer KI-Exegese oder einer falschen Prophetie-Exegese. Auslegung. Sondern bleiben wir gleich wieder bei dem, was uns der Erfinder, der Autor von dem, was noch geschieht, mitteilen will. Und er teilt es sogar mit. Unglaublich. Es gibt verschiedene Religionen, die entweder exklusiv sind oder sogar innerhalb der Religion nur eine bestimmte Gruppe eine Erleuchtung geben oder etwas weiss. Beispiel bei den Drusen. Unglaublich gastfreundlich. Die wir getroffen haben, kommen wir nochmal auf Israel zurück. Im Norden hat es drusische Dörfer zum Teil. Mir kommt her und das würde in der Schweiz nicht passieren. Entschuldigung, die schämen mich manchmal. Da jetzt neue Leute hier. Und wann haben wir sie das letzte Mal eingeladen? Wir Schweizer mögen gute Qualität, aber Gastfreundschaft gehört vielleicht nicht unbedingt dazu. Also, dort, wir treffen die draußen und die laden uns einfach ein zu sich. Also, wir haben die in der Schweiz getroffen und sind ins Gespräch gekommen, weil ich gesagt habe, dass sie draußen. Also, angesprochen und gesagt, kommen die von Israel? Und dann haben wir gesagt, sind wir ins Gespräch und wenn wir das nächste Mal dort sind, wir sollen kommen. Das ist ein wunderbares Buffet gegeben. Also, und bei den draußen ist es so, dass nur Männer ab 40 und nur ganz spezielle wissen, wie es da geht. Und die alle, es ist eine Geheimreligion. Also sie gehören zwar dazu, du kannst nur durch Geburt draus werden oder draus sein, du kannst gar nicht übertreten, sie dürfen auch nicht missionieren, aber eigentlich weiss der grösste Teil gar nicht, was eigentlich läuft. Was ist das für ein Unterschied? Dass wir einem Gott folgen, der sich offenbart, der uns zeigt, was kommt, uns Licht gibt für den nächsten Schritt. Zweitens, was gilt, was erwartet uns in dieser Endzeit. Also in den letzten Tagen, wo angefangen bis Christus wiederkommt. Man hat schon gesagt, dass der Heilige Geist nicht nur auf einzelne Personen beschränkt ist. Früher war es so, Jeremia, Zacharia, wer auch immer, das Volk hat sich gegen wieder an Propheten orientiert. Und es hat manchmal falsche Propheten gegeben, die auch haben gesagt, so spricht der Herr. Und die, die denen gefolgt sind, waren in der Sackgasse. Manchmal ganz krasse Sachen gegeben. Und manchmal hat der Richtige einem falschen Prophet gesagt, heute in einem Jahr wirst du nicht mehr leben. Und ein Jahr später hat es einen Krieg gegeben und er ist von einem Pfeil getroffen worden. Also, schräge Sachen, krasse Sachen geschehen da. Aber es war wichtig, weil wenn es ja nicht alle können wissen, was gilt, hat man eine Orientierung gebraucht. Aber seit Pfingsten ist etwas anderes. Das erste Mal über eine größere Gruppe. Und wir gehen heute davon aus, dass jeder Mensch, wo umkehrt, wir reden von Bekehrung, und neu geboren wird, von oben, so wie es Jesus und Nikodemus sagt, dass der erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und so schreibt der Paulus dort an Korinther, wisst ihr nicht, weil sie es auch nicht gewusst, ob schon sie sich ganz, ganz salbungsvoll gefühlt haben, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid. Also, mit dem Geschenk vom Heiligen Geist haben wir auch eine Aufgabe. Jede Begabung hat auch eine Aufgabe in sich, könnte man sagen. Und diese Aufgabe, wir sollen Licht und Salz sein, was heisst das für uns? Ob wir pensioniert sind, ob wir studieren, ob wir müde sind, ob wir jetzt gerade vom Brätchen kommen, was wir immer haben, was heisst das für uns? Wir sollen Licht und Salz sein. Und wo? Wir müssen nicht die Welt retten, aber wir sollen Licht und Salz sein. Wo sind wir schon? Wo sind wir Menschen begegnet, die für uns sie Licht und Salz geben und merken, etwas, so wollen wir auch. Und wir haben die Zusage, wenn sie es interessiert, sagt Jesus, kommt und ich gebe. Der Joel sagt über die Endzeit voraus, Joel 3,5, wer dann meinen Namen anruft, wird gerettet werden. Und der Paulus mahnt der Timotheus dem neuen, oder man kann sagen, im erweiterten Bund. Es ist ein Gott, 1. Timotheus 2,5, und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Also wenn immer irgendjemand kommt und sagt, ich bin wichtig, du kannst nicht direkt zu Gott, es sollte eigentlich über mich laufen. Oder wenn du mir noch ein bisschen dann und so weiter, da dürfen wir skeptisch sein. Das ist nicht biblisch, aber wir wissen es nur, wenn wir die Bibel kennen. Das ist schon so. Es wird im Hebräer dreifach bestätigt, dass Jesus der Mittler ist und nur er. Und dann heisst es, dass der Heilige Geist nur das weitergeben wird, was er gehört vom himmlischen Vater. Oder bezeugt das, was Jesus gesagt hat. Das heisst, der himmlische Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist sind eine Einheit. Und alle, die das auseinanderdividieren wollen, holt es weg. Jesus sagt schon den 12 Jünger, geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Keine Ahnung, wie das in unserem Wording heute könnte heissen. Und er sagt noch etwas, er sagt nicht nur, ruft, sondern er sagt, geht. Es hat mit einem Lebensstil zu tun. Die Botschaft vom Reich Gottes wird in der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören. Und jetzt wäre eigentlich Platz für ein Halleluja. Weil wenn das nicht wäre gesagt worden, Freunde, wenn der Petrus nicht wäre zum Cornelius gegangen und das Heil nicht außerhalb des Judentums wäre gegangen. Weil Jesus sagt am Anfang, ich bin nur gekommen zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Und wo die eine Frau ist gekommen, sagt er zu ihr, du gehörst nicht zum Volk. Was willst du? Aber es ist gekommen, später, dass die ganze Welt hören kann. Bringen wir das Halleluja zusammen. Halleluja. Ich weiss, es ist manipulativ, aber einfach, das ist, wenn uns das nicht ergreift, was soll es denn noch ergreifen? Und dann Apostelgeschichte 1,8, dann wird es persönlich. Und wenn ich diesen Vers lese, dann habe ich bis jetzt immer so gehört auf das, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Cool, dann wird die Batterie wieder aufgeladen und dann geht es vorwärts. Aber es heisst noch etwas anderes. Ihr werdet den Heiligen Geist, Entschuldigung, empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Oder noch wo? Oder ein bisschen enger, ein bisschen weiter und bis nach Davos und drüber aus. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wo leben wir als seine Zeugen und wo sind wir Zeugen von irgendwem, von irgendwas? Wo bezeugen wir uns selbst? Leben wir gern wieder so, erfüllt vom Heiligen Geist, dass wir seine Zeugen sind? Und im juristischen Verfahren ein Zeuge zu sein, ist auch gar nicht anstrengend. Weil der Zeuge erzählt nur, was er erlebt und gesehen hat. Der muss gar nicht beweisen. Es ist auch entlastend, dürfen Zeuge zu sein. Und seien wir ehrlich, uns hat es doch dort angesprochen, wo irgendjemand ein Zeugnis hat gegeben. Es kommt sogar das Wort, oder? Und man sagt, das Erlebnis mit dem Gott hat das und das bewirkt, das will ich auch. Und es ist selten, also hoffentlich auch, aber dass es reine Fakten sind. Und dass es, je nach Alter, ist das ganz wichtig, dass es, wie man das letzte Sonntag gehört, die Evidenz da ist, weil sonst bringt alles nichts, oder? Aber so ganz tief geht es eigentlich erst, wenn es erlebbar wird. Und wenn es zusammengeht, Kopf, Herz und Hand, umso besser. Darum geht, seid meine Zeugen, sagt Jesus. Die meisten Kirchen, christlichen Gemeinden haben sich das Einladen in Gottes Reich auf ihre Fahne geschrieben. Aufgrund von Pfingsten. Und ich habe also gedacht, Halleluja, wir haben eine Fahne. Ich meine, welche Gemeinde hat schon eine Fahne? Gut, viktorianische Zeit, England und noch heute, man hat dort noch Schuluniformen. Wenn ich jetzt würde fragen und das würde abdeckt haben, was ist eigentlich auf der Fahne von Helsermeer? Ich weiß nicht, ob man es hätte zusammengebracht, oder? Aber das Rot, quasi Karfreitag und Ostern, das Blut von Jesus, das, was er hat da, was er hat gewirkt, es ist vollbracht. Das Gelb oder das Goldige, der Heilige Geist, Pfingsten, Blut und Feuer heisst sogar noch unter anderem, ist mega martialisch. Aber wenn wir denken, was es bedeutet, ist es kurz und knapp genau das, was wir wollen. Und was? Quasi die Heiligkeit vom himmlischen Vater, die Reinheit von Gott im Rahmen von dem Blauen. Was steht auf unserer Fahne, wenn wir so unterwegs sind nächste Woche? Was, heute Abend haben wir vielleicht noch die Schweizer Fahne da, genau. Das ist alles gut und recht, alles hat seine Zeit, aber was steht auf unserer Lebensfahne? Und wisst ihr, die Leute sehen das, auch wenn wir nicht bewusst sind, dass wir eine Fahne gekisst hätten, was auf unserer Fahne steht. Die Apostel geben das Evangelium freimütig weiter. Sie kommen vor einen hohen Rat und sie wissen, was mit Jesus passiert ist, Apostelgeschichte 4. Und sie weisen geschweigen dort und sagen so, jetzt ist es gut, oder? Und dann sagen die freimütig, freiwillig, freimutig, könnte man sagen, wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was kommt, was wir gesehen und gehört haben, was wir erlebt haben. Wir können nicht. Das ist unmöglich. Und dort denke ich manchmal, wo wir um eine politische Korrektheit willen, unsere Fahnen einziehen, zusammenrollen, niemandem einen Anstoß geben, dort denke ich manchmal, hat sie es wirklich so ergriffen, wie es die Leute dort an Pfingsten. Nicht als, das habe ich es wieder schlecht gemacht, sondern ich will noch mehr. Ich will doch eigentlich noch mehr dort für sie Zeugen sein. Denken wir daran, dass sie im Unterschied zu uns wirklich mit ihrem Leben hätten können zahlen. Und die meisten von ihnen sind zum Märtyrer geworden, haben ihr Leben gelassen für die Botschaft. Und es gibt heute, in diesem Moment, gibt es Leute, die sterben, weil sie an Jesus glauben und weil sie nicht abschwören wollen. In diesem Moment werden Kirchen kaputt gemacht, zerstört, weil sie Christen sind. Und wir sagen, vielleicht ist die Luft genug, dass wir genug Sauerstoff haben. Was gibt es zum Snack? Ist alles gut und recht, aber merken wir es ein bisschen. Das hat es etwas gekostet. Kostet es uns einfach zu wenig? Was müsste passieren, dass es wieder mehr kosten würde? bisschen Profil zu zeigen. Die Jünger dann haben offenbar so ein Brennen und ein Verlangen gehabt. Und warum? Weil sie die Worte nicht nur im Kopf hatten, sondern im Herz. Und da nochmal der Joel. Joel 2, 12 bis 13. Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Und jetzt kommt es, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Und jetzt kommt es, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Nicht erst im Neuen Testament. Die, was theologisch interessiert, die Ontologie, das Wesen von dem Gott, ist im ersten und im zweiten Bund genau gleich. Er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und Jesus kommt nachher leben. Und der Heilige Geist übersetzt und bezeugt. Zerreißt eure Herzen. Oh, wie häufig habe ich schon eine Maske aufgesetzt oder eine Maske abgesetzt oder Krokodilstränen geweint, je nachdem. Vielleicht nicht einmal, wenn ich gute Sicher wollen, sie ist jetzt ganz übel gesagt. Aber wisst ihr, was ich meine? Nicht, weil ich gut war, sondern einfach, weil ich denke, dass es ging gerade so gäbiger. Aber so gerade dürfen sie und unser Herz zerreissen im Sinn von es Gott hergeben und ihm als dem Töpfer auch meine Scherben vielleicht anvertrauen und mich darauf freuen, was er Neues wird machen. Wann ist das letzte Mal geschehen? Vielleicht ist es auch nicht mehr so, schmeckt es nicht mehr so nach Pfingsten, weil wir schon lange nicht mehr unser Herz zerrissen haben. Und wenn wir uns heute irgendwo spekulativ verkriechen, einigeln, einen Bunker bauen und uns während der Endzeit aus der Welt zurückziehen oder zu Prepper werden, wisst ihr noch, was das ist? Die mit dem Generator und mit Trinkwasser und wir könnten 5 Jahre überleben, sagen sie, wenn es darum geht, dann haben wir etwas verpasst. Weil am Start von dieser Endzeit heisst es, geht und teilt die Botschaft. Ich habe von Tobi Teichen, ICF München, eine Predigt gehört über die Endzeit vorher. Und er sagt noch über die Entrückung, dass es Leute gibt, die so passiv, also ist jetzt ein bisschen verkürzt, so passiv auf eine Entrückung warten, wie Leute mit gepackten Koffern an der Bushaltestelle von der Linie 77 gen Himmel und warten. Nichts gegen die Entrückung, die kommt heute nicht, weil eben es sprengt den Rahmen. Aber einfach, wir können auch in diesem Bereich von den letzten Tagen x-mal vom Ross fallen. Eishockey ist vielleicht gar nicht ein schlechtes Beispiel. Ich weiß nicht, wie manchmal dass der Roman Josi ist umgekehrt, bis er ist zum besten Verteidiger vor Welt geehrt wurde. Der ist x-mal auf die Nase gefallen, oder? Wer sind wir, dass wir das Gefühl haben, wir müssen vielleicht nicht x-mal umkehren, aber wieder aufstehen. Also, lesen wir heute die Predigt und lassen wir uns anstecken. Es hat mal jemand gesagt, das Wort führt der Heilige Geist an unser Herz her. Und der Heilige Geist führt das Wort in unser Herz hinein. Und wer sagt, ich bin eher für den Heiligen Geist oder ich bin eher für das Wort, das ist verkürzt. Miteinander. Dort ist Power. All die backen, die wissen genau, dass wenn man das und das nimmt, dass der Kuchen noch besser wird. Und jetzt nimm dein Hobby. Oder wenn du im Garten bist, dann weißt du genau, was du miteinander musst einpflanzen ins Bett, dass es möglichst gute Früchte gibt. Mit den Tieren und so weiter. Wir wissen es überall eigentlich, aber im Geistlichen, da sind wir manchmal so Analphabet und bleiben so Babychristen. Es geht so nicht vorwärts. Und dann fragen wir noch, wie da die Zeichentrickfilme, die es gegeben hat, La Linie-Alpen. Schon lange her. Der eine, der so da mit einem weißen Strich etwas gezeichnet hat, und das Männchen auch, wenn es nicht so ist gegangen, wie das Männchen wollte, hat er doch immer so hochgeschaut und gewaffelt. So kommt es mir manchmal vor, so tun wir manchmal mit Gott. Und Gott hat immer wieder ein offenes Herz und sagt, ja, dann nehmen wir die wieder in die Hand und dann probieren wir es noch einmal. So genial. So ohne Druck. Der einzige Druck ist, ich will nicht sagen, dass sich das Zeitfenster schließt, aber wir können sagen, jeder weitere Tag ist ein Tag vorbei von den Chancen, die wir haben. Und dann kommt ein langer Text, Lukas 21, 8 bis 13. Jesus sagt das. In dieser Zeit, die kommt, in dieser Zeit, die Endzeit ausmacht. Lasst euch von keinem Menschen täuschen und verführen. Das war vor 50 Jahren noch viel einfacher gewesen, als wir es schon darüber hatten, als mit KI heute. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten. Und sie werden von sich behaupten, ich bin es, der Retter, auf den ihr wartet. Und sie werden verkünden, jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann sagt Jesus, macht er wie eine Pause und sagt, lauft ihnen nicht nach. Also er geht davon aus, dass es möglich wäre, dass wir mich so würden entscheiden. Und darum sagt er, lauft ihnen nicht nach. Ihr werdet von Kriegen und Unruhen hören, aber lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das alles muss geschehen, aber das Ende kommt noch nicht sofort. Dann sagt er zu ihnen, ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Ein Königreich das andere angreifen. Wie aktuell ist es? Nur mehr in unserer Schweizer Bubble in Mitteleuropa, die doch nie einen Krieg hatte, seit 1515 oder was auch immer, seit Marignano, wo wir dann nicht mehr als Söldner sind gegangen. Wir sind so behütet. Und es hat so viele Vorteile. Und ich will es nicht anders haben, versteht mich nicht falsch. Aber manchmal denke ich, würde so ein bisschen mehr vielleicht noch etwas verändern. Es wird schwere Erdbeben geben. In vielen Teilen der Welt Hungersnöte und Seuchen. Das geschieht, dass die Mehrheit der Menschen sie in dieser Zeit erleben das. Und wir denken, von was redet da Jesus? Hoffentlich kommt er die Entrückung, bevor es kommt. Nichts gegen das. Ich bin sofort dieser Meinung. Ich komme sofort mit. Aber noch bevor sich das alles ereignet, wird man euch verfolgen. Nur weil ihr zu mir gehört, werden sie euch festnehmen. Ist schon mal jemand von euch festgenommen worden, weil er gesagt hat, ich bin Christ, oder weil er einem Ort etwas gesagt hat? Hand hoch. Kennen wir nicht. Je nachdem, in welchem Teil der Welt ihr seid, wären da 3, 4, 5 Hände, die Hälfte der Leute hätten gesagt, ja, ich bin schon. Wenn wir Open Doors lesen, wo wir ja nicht lesen, weil wir keine Zeit haben, weil das auch noch ein Heftchen ist, wo, hat es täglich, monatlich Leute, die sagen, schreibt den Botschafter in der Schweiz von diesem Land, lädt die Person frei. Nur wenn die Botschafter hören, dass wir wissen, dass jemand während dem Glauben eingesperrt ist und sie nicht wollen, dass ihre Namen und so weiter, dann geschieht vielleicht etwas. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiss nicht mehr, wenn ich das letzte Mal so einen Brief geschrieben habe. Es wäre da, wir hätten die Möglichkeit. Nur weil ihr zu mir gehört, werden sie euch festnehmen. Wenn es dir um die Wurst geht, bin ich da auch dabei. Der Teil, den ich nehme, muss entscheiden. Das heisst, wir sollen uns nicht sorgen, wir bekommen die richtigen Worte, Gott sei Dank. Ja, vor König und Machthabern werdet ihr verhört werden, aber dadurch, und jetzt, das finde ich genial, habt ihr Gelegenheit, meine Botschaft zu bezeugen. Also Pfingsten geht bis dort, bis Jesus wieder kommt rein, durch alle Teufel, die er kommt. Pfingsten ist nicht nur einfach, juhui, cool, heute ist es mal so, wie es soll sein, lasst uns Hütten bauen. Und dann der Paulus an Timotheus, dies aber wisse, dass, und jetzt kommt es wieder, in den letzten Tagen, 2. Timotheus 3, 1 bis 7. Wenn Sie sich schon wieder die letzten Tage, wenn für Sie ja Pfingsten vor 2000 Jahren, schwere Zeiten eintreten werden. Denn, und jetzt kommt auch eine ganze Liste, die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich. Es wird viel langsamer, es ist viel schneller. Aber einfach merken wir, was da alles kommt. Das fängt nicht erst jetzt an. Das hat es schon immer gegeben. Aber es nimmt zu. Und es nimmt unglaublich zu. Unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Wir sollen nicht Vergnügen, wir sollen nicht Freude am Fest feiern, aber es darf nicht der Platz einnehmen, wo Gott gehört. Die den Schein einer Gottesfurcht haben, deren Kraft aber verleugnen, jetzt kommt es wieder, von diesen wende dich weg. Sogar aktiv, nicht nur laufe ihnen nicht nach, sondern wende dich weg, weil die Anziehungskraft ist unglaublich gross. Das ist wie mit dem Junkfood, oder? Wenn man ein bisschen Hunger hat und wir fahren neben einem Burger King vorbei oder was, dann lässt man alle Grundsätze, je nachdem, lässt man hochfallen. Das schmeckt so fein. Fett, Zucker und was braucht es noch? Salz. Und wir wissen alle, dass das nicht gut tut, wenn wir es zu viel nehmen. Und gleich machen wir es gleich wieder. Es ist im Geistlichen genau gleich. Und dann kommt es noch, es gipfelt rein, die immer auf neue Lehren aus sind, aber doch nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die immer auf neue Lehren aus sind. Vielleicht hat Spurgeon dann gerade den Vers gelesen, wo er gesagt hat, es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Die immer kommen und sagen, das ist noch neu und das ist noch neu und das ist noch neu, es wird einem einfach Sturm. Prüfen wir es, behalten wir das Gute, nichts dagegen. Gut. Was sind die beiden Wörter, die da gängen, so prominent kommen? Verrat und Verführung. Ich gehe davon aus, dass wir das auch schon erlebt haben. Verrat von Leuten, von Menschen, die man gemeint, dass sie Freunde. sind vielleicht unsere Lieblingsmenschen gewesen. Wir haben es gut gehabt mit ihnen, vielleicht sogar in der Familie. Vielleicht sind wir manchmal Verräter und vielleicht sind wir manchmal Verratene. Aber wir wissen, wie schmerzhaft das ist. Und wie das Wunden reisst und Gräben auftut und dass irgendetwas uns sagt, ich werde nie mehr jemandem so vertrauen, wie ich es mal hatte. Falls ich es mal hatte, das Urvertrauen. Oder? Und das will auch wieder nur der Teufel. Dass wir es zurückziehen. Dass wir keine Beziehung mehr leben. Dass wir nicht mehr miteinander unterwegs sind. Verrat, Zehnte und Verführung. Wir sind nicht der verfolgte Kirche hier, aber wir sind die verführte Kirche hier. Und Jesus schließt seine Endzeitrede, wir haben es schon gesagt, bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet. Und warum? Damit ihr all das durchstehen könnt, was auf euch zukommt. Dann könnt ihr, wie wunderbar, ohne Furcht vor dem Menschensohn treten. Furcht ist nicht in der Liebe. Und wenn uns jemand Angst machen mit diesen Text oder mit der Endzeit, dann müssen wir sagen, das ist nicht der Heilige Geist. Wenn wir unsere Bibel lesen und auch die Texte ansatzweise kennen, das war so ein Anstoss heute, dann können wir anders damit umgehen, wenn Kräfte vom Himmel ins Wanken kommen, Sterne runtergehen, ist noch nicht so viel passiert. He? Der eine Asteroid, 3,1% Wahrscheinlichkeit, sollte im Jahr 2032 runterkommen und eine Stadt oder ein Land oder einen Kontinent auslöschen. Vielleicht. Das ist das Neueste, was wieder war, von der NASA her scheint es. Das ist noch nicht passiert. Sich die Sonne verfinstert, die Temperaturen ansteigen, immer wieder Chaos ausbricht, die Ungerechtigkeit weiter überhand nimmt und die Liebe in vielen erkalten wird. Wenn wir die Texte kennen, dann sind wir nicht überrascht. Das ist es. Das ist Pfingsten. Das ist eine Frucht vom Heiligen Geist. Dann können wir unseren Weg gehen, das hätte ich fast gesagt, wie ein Diesel, wie ein Schiff, das läuft und weiss, das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Und wenn ich halt mal noch Eisberg muss umschiffen, dann schiffe ich den. Aber mein Kompass ist ausgerichtet und bleibt ausgerichtet, wie es hier auch noch köbelt und tut. Und dann noch drittens, wohin, worauf spitzt sich alles zu? Der Tag des Herrn. Einen letzten Tag. Und das tönt so für uns chronologisch, da hört der wie alles auf, da ist der wie alles fertig. Aber wenn wir die Texte lesen, dann hat es viel mehr. Es geht um ein Ziel, um eine Vervollkommnung. Also von all dem, was wir manchmal darunter leiden, dass es jetzt hier noch Stückwerk ist und wir werden doch das andere Puzzleteil auch noch umgekehrt haben. Wir werden noch ein Aha-Erlebnis. Und warum hören nicht noch viel mehr John Lennox? Und er kann es so gut erklären, es sollte eigentlich gar keine Atheisten mehr geben in diesen Universitäten. Und gleich gibt es noch. Freuen wir uns über das, was schon gesagt. Es gibt eine Vervollkommnung. Gott wird sein Ziel erreichen. Die Ernte wird reif sein. Und wisst ihr, was es dort noch heisst am Schluss? Nicht einmal wir müssen die Ernte einbringen, sondern die Engel werden die Ernte einbringen. Und da nochmal Entlastung. Der Tag des Herrn. Da wird manchmal schon wieder Angst gemacht. Ich glaube, darf ich schnell fragen, ist jemandem noch Angst gemacht worden mit dem Richterstuhl und wenn der Gott kommt und als Richter und so? Hat das jemand erlebt? Es sind nicht mehr so viele Hände oben, aber es sind noch, unsere Generation, es hat es noch gegeben. Und was hat man wollen erreichen, die sie eingesetzt haben? Dass wir spuren, dass wir das machen, was sie sagen. Und wir haben gedacht, im besten Fall haben wir gedacht, sie wissen schon, was sie sagen. Aber wir haben auch gemerkt, wie ohnmächtig dass wir sind. Denn wie schön, wenn wir Pfingsten anders leben dürfen und es als Einladung formulieren an die nächste Generation. Die konkrete Frage ist an seine Kinder, also an dich und mich, hey Leute, strahlen wir das aus? Strahlen wir das, was dort geschehen ist und was KI so schön hat lassen strahlen, noch besser aus, weil es echter ist, weil es nachhaltiger ist? Etwas von dem, ansatzweise. Oder kehren wir zurück, wetten wir zurück zu dem Strahlen? Ich stelle mir Davos vor, was Leute hat, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind und strahlen. Und wir einfach unterwegs im Alltag sind und uns jemand anschaut und sagt, also das Grinsen ist so blöd, oder wie auch immer, weil es den Leuten auffällt. Und vielleicht haben wir es gar nicht gemacht. So, ich habe es schon einmal erzählt, in Tiberias hat eine Gemeinde eine Gebetsnacht gehabt und die hat die Feuerwehr gerufen dort, die Nachbarn. Weil sie gesagt, es brennt dort, die Feuerwehr kommt und es brennt nichts. Und dann haben sie gefragt, was läuft da? Dann haben sie gesagt, ja, sie haben eine Gebetsnacht gehabt. Also es ist wie, es war so hell dort, dass es ist aufgefallen. Und jetzt nicht bitte, nicht Copy-Paste. Aber was heisst es, was könnte es für uns heute hier heissen? Dass die Führung muss kommen. Es ist ja schon da. Und betet sogar mit, ist das nicht schön. He? Oder lassen wir uns verführen, lähmen durch irgendwelche Irrlehre. Wie reagieren wir, wenn wir den Eindruck haben, das ist eine Irrlehre? Das ist etwas Ungutes. Haben wir den Mut, herzustehen? Haben wir den Mut, zu sagen, investiere Zeit und lese Texte nach und will mit dieser Person im Guten ein Gespräch führen? Oder sagen einfach, ich mag gar nicht? Der Paulus schreibt 1. Korinther 15, 19, wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf der Welt. Wir dürfen die Hoffnung haben, die darüber rausgeht, ohne schon eine Jenseitsvertröstung zu haben. Wir dürfen uns freuen auf die Entrückung, die kommt, wenn sie da immer kommt. Aber nicht passiv da warten und denken, wann kommt sie endlich? Und hoffentlich kommt sie, bevor es. Endzeit will uns nicht Angst, sondern Mut machen. Etwas, was noch geschehen muss, ist, dass Israel zurückkommt. Haben wir auch schon darüber geredet. Mögt ihr noch? Ja, es hat langsam auf den Punkt gekommen. Aber ihr merkt, es brennt. Ich habe im Fall schon abgekürzt. Genau, und der Geist möge mich führen, was ich noch sagen soll. Also, Israel kommt zurück 1948. Das war eine Verheißung, dass es die Nation gibt. Allen von uns ist klar, dass es noch nicht die Nation, dass die noch nicht so zubereitet ist, wie Gott ganz fest Freude hat daran. Aber wie überproportional, dass da wieder kritisiert wird, was da läuft. Ich bin sonst nicht auf Telegram, aber ich habe 4 Kanäle, wo ich von israelischen Leuten habe, die ich einfach schaue. Also in Spanien wird jemand aus dem Wellness ausgeschlossen, eine Frau, weil sie einen Davidstern getragen hat. Und die, die sie rausschickt, die Besitzerin von diesem Wellness, sagt noch, sie hat nichts gegen diesen Stern. Aber sie sind eine Zionistin, wenn sie den tragen. Free, free Palestine. Und sie zahlen einen Drittel zurück und gehen. Was da alles läuft, warum sage ich das? Der Joel, der hat noch ein Abschnitt, wo er im Kapitel 4, 1 bis 3 Folgendes sagt. In jener Zeit, sagt er, werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten wenden. Und mit Gutem meinen wir wirklich, dass es rundum gut darf sein. Dann rufe ich, und das war jetzt eben noch nicht geschehen, alle Völker zusammen und führe sie in das Tal Josaphat, das heißt, der Herr richtet. Dort gehe ich mit ihnen ins Gericht. Und jetzt lesen wir gut, über was Gott mit den Völkernationen ins Gericht gehen wird. Nicht nur, weil sie Jesus nicht angenommen haben oder weil sie was auch immer gemacht haben, sondern für das, was sie Israel angetan haben. Das ist ein Punkt, wenn wir nicht Frieden haben mit dem Richter, wo wir müssen ein Urteil erwarten. Wenn wir seine Kinder sind, dann ist er nicht unser Richter, dann ist er unser Retter. Aber es muss uns nicht überraschen, wenn es sich auch dort zuspitzt, bis alle Nationen gehen. Es soll uns nicht überraschen. Ärgern kann es. Und ich denke manchmal, was geschieht mit diesen Leuten? Wie können sie es nicht sehen? Und ich muss sagen, es ist logisch nicht zu erklären, es ist geistlich. Und dann beten wir für die Menschen. Dem Volk, das zu mir gehört. Sie haben die Israeliten in fremde Länder verschleppt und mein Land unter sich aufgeteilt. Der Joel etwa 500 Jahre früher als Pfingsten, also etwa 2500 Jahre voraus, die Zwei-Staaten-Lösung. Ist die Bibel nicht unglaublich aktuell? Ich finde das fantastisch. Zu welchen gehören wir? Weil es politisch korrekt ist, sagen, ja, wenn es halt dort 2 Staaten gibt, Hauptsache es ist Ruhe. Oder kennen wir die Bibel und sagen wir, Gott sagt, das Land ist mir und ich gebe es, wem ich will. Und da gibt es ewige Versprechen. Und auch wenn es mir nicht passt, will ich ein Ja dazu, bin ich dort bereit, herzustehen. Wir sagen manchmal davon, wir wollen in Riss stehen, in anderen Zusammenhängen. Stehen wir auch in Riss in der Frage von Israel? Ohne Wollen zu überbord, ich weiss, ich kann dort eine rosa-rote Brille haben. Aber einfach, wenn ich das lese vom Joel, das ist also schon noch krass. Und zum Schluss noch, es gibt ein Vers in 1. Mose 12, 1 bis 3. Dort heisst es, wo Gott dem Abraham sagt, ich werde dich rausführen, du wirst ein grosses Volk werden, du sollst ein Segen sein. Und dann heisst es im Vers 3, ich will segnen, die dich segnen. Kennen wir, oder? Und was heisst es nachher? Und die verfluchen, die dir fluchen, oder wie auch immer. So heisst es in Deutsch. Wenn wir es im Hebräisch dort anschauen, ist es extrem spannend. Das, was Gott wird machen mit denen, die nicht positiv über Israel denken, das Verfluchen, das Arar, das Verb, heisst vom Leben abschneiden, verdammen, also krass, was Gott dort sagt. Wer nicht zu meinem Volk steht, der wird abgeschnitten werden vom Lebenswasser. Und jetzt, wer steht nicht dazu, die dich verfluchen. Dort ist es anders. Im Deutschen ist der Luther das so übersetzt, leider. Das ist viel, viel weniger krass. Dort kommt das Wort, also das Verb Kalal. Und das heisst, nicht okkult verfluchen und quasi dagegen kämpfen, sondern das heisst lästern, gering achten, auf die leichte Schulter nehmend, unbedeutend sein lassen. Also Gott ist das so wichtig mit dieser Sache mit Israel, dass es schon längt, könnte man ein bisschen zusammengefasst verkürzt vielleicht sagen, wenn ich mich nicht interessiere dafür, für was sich Gott interessiert. Das wird Folgen haben. Bleiben wir beim Sagen. Aber nicht nur, aber wir wollen das, auch wenn wir es nicht verstehen, manchmal, wie Gott tut, wenn das ein Auftrag ist, wollen wir es tun. Wir müssen uns nicht wundern, wie es in vielen Teilen der Welt läuft, wo es so anders läuft. Also, Abschluss für heute, ein paar Fragen. Wo brauchst du neuen Mut, um ein bisschen Profil zu zeigen? Je nach Rennstrecke und je nach Gefährt sind Slicks auch gut, oder? Und so, aber meistens braucht es ein bisschen Profil. Vor allem, wenn wir in unwegsamem Gelände unterwegs sind. Wo bist du gefährdet? Entschuldigung, wo sind wir gefährdet? Ich habe es bei mir schon vorbereitet schon gemacht. Ich habe schon ganz viele Antworten mir überlegt. Wo sind wir gefährdet, dass wir heute politische Korrektheit wichtiger lassen als biblische Korrektheit? Am Friedensliebe, dass ich nicht zwei am Rücken habe, dass ich nicht zu den Aussenseiten, zu den Fundis gehöre. Ich sage nicht, ich muss mich einsetzen für das, wie ich es glaube und alle müssen es so glauben. Das ist nicht das gemeint. Aber einfach für zu sagen, du, aber es gibt dir auch noch diese Sicht. Oder du, wollen wir mal zusammen schauen, was Gott dazu sagt. Wollen wir mal zusammen in der Bibel lesen? Oder was liest du? Was ist dir wichtig? Habe ich den Mut? Wo schweige ich lieber, statt zu sagen und zu leben, was ich denke in einem Thema? Und was mir eigentlich wichtig wäre als Kind von Gott? Passiert es doch manchmal, dass wir im Nachhinein sagen, oh, das hätte ich jetzt auch noch sagen können. Das ist nicht das gemeint. Oder wir könnten immer noch etwas sagen. Und nach dem Amen kommt man dahin und sagt, oh, das und das wäre auch noch wichtig gewesen. Das überlassen wir alles Gott. Aber einfach dort, wo ich wie einfach den leichten Weg gehe. Wie die Schweizer, wenn sie in ein Zugabteil kommen. Wenn es nicht eine Fangruppe ist, dann da in ein Vierer, da in ein Vierer, da, wie bei den Elektronen, oder? Es ist einfach mal möglichst weit entfernt. In anderen Ländern ist das ganz anders. Die gehen aufeinander zu, die sitzen acht in einem Vierer und die reden miteinander. Das braucht uns Mut. Bin ich mir bewusst, dass Jesus eigentlich jederzeit wieder könnte kommen? Oder dass die Entrückung jederzeit könnte sein? Amen. Und brennt das Feuer wieder in mir? Oder möchte ich, dass es wieder brennt, dass ich wieder sein Zeuge, seine Zeugin dürfte sein? So wie er es will. So wie er es parat hat. Auf das andere in der nächsten Generation und meine Kollegen etwas von dem hören. Stellen wir uns vor, wenn die 120 Leute, die dort an Jesus geglaubt hätten, nach der ersten Verurteilung, die sie geheißen, die sie doch besoffen, sich zurückgezogen hätten, ihr Obergemach, dann würden wir heute nicht hier sitzen. Und das Evangelium und das Heil wären nicht für die ganze Welt. Wie sieht unser Herz aus? Und vielleicht auch noch, wo brauche ich einfach Ruhe und Shalom, weil mir alles zu schnell und zu viel ist? Wo sehne ich mich nach dieser Gemeinschaft? Wie die Maria, die zu den Füßen Jesus hat hergesessen und einfach ist erfüllt worden. Alles hat Platz. Vielleicht nimmst du eine Frage mit. Und vielleicht hast du noch ganz viele andere. Sind wir offen für das Wirken vom Heiligen Geist. Und Vater, du hast jetzt das gehört, du siehst unsere Gedanken, du kennst uns durch und durch, ob ich es gut oder böse meine. Danke, dass du uns zurückbringst, dort, wo wir die falsche Ausfahrt haben genommen. Dass du uns abhaltest, dort, wo die Sünde vor unserer Tür lauert und wir auftun wollen, wo wir über sie sollen herrschen. Und dort, wo wir so nicht gerade fähig sind, aber wo wir einfach so ein bisschen zu zurückhaltend sind, weil es nicht gerade um unser Hobby geht. Ich bitte dich um neuen Mut und um ein neues Ausgießen von deinem Heiligen Geist, wo uns wird trösten, in die Wahrheit führen, aber auch, wo uns wird befähigen, ein Wording zu haben, das trifft ins Herz. Danke, dass wir neu ergriffen sein dürfen. Und danke, dass es Auswirkungen haben darf. Und danke, dass all das, was jetzt an Zweifel kommen will, was der Fürst dieser Welt streuen will, dass es kein Anrecht hat und dass es nicht kann, sich festsetzen kann und dass es nicht kann Wurzeln haben kann. Wir dich loben und preisen. Und wir sagen, ja, wir freuen uns. Wir freuen uns auf das, was jetzt schon ist, über die sich auch schon angebrochen ist. Und wir freuen uns auf das, was noch kommt. Und dort, wo wir uns noch nicht so freuen können, dort wird er mir sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich freue mich, hilf meiner Nichtfreude. Danke, dass du für uns alle das passende Package parat hast, wo wir heute dürfen. Zugerüstet, erfüllt, neu ermutigt dürfen heimgehen. In die Situation, wo ist. Du kannst sogar unsere Situationen verändern. Das geschieht eher selten. Aber dort, wo wir verändert eingehen, dort ist der Anfang von dem. Weil die loben und preisen. Amen.